Das letzte Mal habe ich angefangen zu beschreiben, dass unser Bild von Zen maßgeblich durch eine Person geprägt ist. Das war D.T. Suzuki. Und ich möchte heute ein bisschen was zu seiner Person sagen und zu seinem biografischen Hintergrund. Einerseits sein Bild des Zen betrachten und andererseits ihn als Person betrachten, um zu verstehen, wie er zu diesem Bild des Zen gekommen ist. Das Bild von Zen, das er kreiert hat, war auch das Bild, mit dem ich begonnen habe. In seinen Büchern gibt es viele Zen-Geschichten von Zen-Meistern. In der Regel sind das alles chinesische Zen-Meister. Das sind so kurze Begegnungen zwischen einem Zen-Meister und seinem Schüler. Die haben immer so eine Pointe, würde man fast sagen. Das heißt, so einen tieferen Sinn. Viele dieser Geschichten werden auch als Übungsobjekt benutzt innerhalb des Zen-Buddhismus. Das nennt sich dann Koan-Praxis. Eines der bekanntesten Geschichten ist ein Koan von Hakuin. Hakuin war ein Zen-Meister des 18. Jahrhunderts in Japan und er hat ein berühmtes Koan kreiert. Das Koan ist das Koan der einen Hand. Das Koan geht folgendermaßen: Wenn ich mit beiden Händen die Hände klatsche, ist das der Ton von zwei Händen. Die Aufgabe besteht jetzt darin, zu zeigen, wie geht der Ton einer Hand. Am Anfang denkt man sowieso darüber nach, aber man wird irgendwann zu dem Punkt kommen, wo man merkt, also logisch gesehen habe ich da jetzt irgendwie nicht so richtig große Antworten. Ich meditiere dann mit diesem Koan und versuche es meditativ zu erfahren, worum geht es eigentlich in diesem Koan. Bei einem Retreat, im Zen nennt man die Retreats Sesshin, das ist eine Übungsphase von 7 bis 8 Tagen. Wenn man mit Koans arbeitet, 4-mal am Tag zu seinem Zen-Meister hingeht und die Antwort von diesem Koan präsentieren muss. Man kommt rein, wenn man die Tür zumacht, macht man erstmal seine Verbeugung, Gassho. Dann wirft man sich auf den Boden, macht nochmal eine Verbeugung auf den Boden, dann geht man ein Stück vor, dann macht man wieder eine Verbeugung. Und der Zen-Lehrer sitzt also ganz so. In der Regel hat er so ein kleines Glöckchen neben seiner Seite. Wenn man seine ganzen Verbeugungen gemacht hat, dann sitzt man 40 cm vor dem Zen-Lehrer und sagt, an welchem Koan man arbeitet. Ja, also ich arbeite an dem Koan von Hakuin mit der einen Hand. Dann sagt der Zen-Lehrer meistens, Und dann weiß man, okay, und jetzt muss man die Antwort präsentieren. Und jetzt präsentiert man halt irgendetwas. Also man sagt, ja, die Antwort ist die, oder man sagt so. Oder wenn man gar nichts sagt, dann fragt halt der Zen-Meister, wenn er höflich ist, fragt er, okay, und wie ist deine Antwort darauf? Diese Begegnung geht relativ schnell. Wenn man dann was gesagt hat, eine Antwort abgeliefert hat, dann nimmt er sein Glöckchen und läutet in der Regel. Das heißt, Sitzung beendet. Man macht wieder seine Verbeugung, geht zurück, macht dann wieder seine Verbeugung, verschwindet. Und das macht man 4-mal am Tag. Wenn man irgendwann zu dem Punkt gekommen ist, dass man die richtige Lösung präsentiert, dann hört man in der Regel nur, okay, und dann kommt das nächste Koan. Und dann geht man wieder mit dem Koan. Man löst in der Regel zwischen 500 und 600 Koans über einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren. Das kommt immer von der Intensität der eigenen Übungspraxis an. Im Rinzai Zen ist das die traditionelle Übungspraxis. Jetzt gibt es Koan-Sammlungen, die ab dem 11. Jahrhundert, ab dem 10. 11. Jahrhundert in China zusammengestellt wurden. Die bekanntesten sind Mumonkan und Pianlu. Das sind so die zwei bekanntesten Sammlungen und aus diesen Sammlungen werden auch die Koans benutzt. Und da gibt es Kommentare dazu. Und Suzuki hat in seinem Schreibstil, besteht eigentlich, wenn man seine Bücher liest, besteht oft in dieser Aneinanderreihung von diesen Koans, von diesen Geschichten mit Zen-Lehrern. Das ist so sein ganz typischer Stil. Und da, worauf er hinweist, ist die sogenannte Erleuchtungserfahrung. Sein ganzer Ansatz dreht sich um diese Erleuchtungserfahrung im Zen-Buddhismus. Und diese Erleuchtungserfahrung gibt es zwei Begriffe dafür im Japanischen. Einmal Kensho. Kensho bedeutet, man sieht sein eigenes Angesicht, also seine wahre Natur. Oder Satori. Satori ist das japanische Äquivalent für Bodhi, für Erwachen. Seine Interpretation des Zen besteht darin, dass er sagt, die Essenz des Zen besteht in dieser Einheitserfahrung, in dieser Erfahrung des Erwachens. Das deckt sich mit vielen Definitionen von anderen Zen-Lehrern. Bernie Glassman zum Beispiel, ein Zen-Lehrer, den ich das letzte Mal schon erwähnt habe, der fasst die Essenz des Zen in einem Satz zusammen, indem er sagt, die Essenz des Zen ist die Erfahrung von Oneness, von Einheit, and its manifestation daily life und seine Umsetzung im Alltag. Das sind die zwei Hauptkomponenten. Und das ganze Training im Zen dreht sich immer nur um diese eine Frage: Wie kann ich mit den Dingen, die im Moment passieren, wach, präsent, eins sein? Und wie kann ich diese Erfahrung des Verbundenseins im Alltag umsetzen? Jetzt gibt es unterschiedliche Ebenen. DT Suzuki. Ein Statement, was DT Suzuki gemacht hat, war, dass diese Erfahrung des Einsseins zeitlos ist. Das bedeutet, dass sie nicht durch kulturelle Einflüsse geprägt wird. Alle Zen-Meister, die diese Erfahrung gemacht haben, haben alle die gleiche Erfahrung gemacht. Das ist jetzt eine sehr gewagte Behauptung von DT Suzuki. Gewagt, erstens kennt er keinen dieser Zen-Meister, von denen er behauptet, er wüsste, welche Art von Erfahrung er gemacht hat. Also es ist ein methodisches Problem, seine Behauptung. Zweitens ist es im Buddhismus verpönt, über die eigenen spirituellen Erfahrungen zu sprechen. Außer mit seinem Lehrer, aber nicht in Öffentlichkeit. Es ist sogar ein Ausschlussgrund für buddhistische Mönche, wenn die anfangen, über ihre eigenen Erfahrungen und ihren spirituellen Fortschritt zu erzählen, ist das ein Ausschlussgrund aus dem buddhistischen Mönchsangha, also Mönchsgemeinschaft. Das heißt, wir finden innerhalb der buddhistischen Tradition kaum Beschreibungen dieser Art von Erfahrung. Jetzt kann man sich natürlich fragen, aber wie kam dann dieser DT Suzuki darauf, dass er diese Art von Erfahrung, wo er ja sagt, das knüpft an die historische Erfahrung des Buddha Shakyamuni an, des Begründer des Buddhismus, also vor 2500 Jahren. Das ist immer die gleiche Erfahrung, die die einzelnen Mönche gemacht haben. Also kann man fragen, wie kam Suzuki eigentlich auf die Idee, dieser Art von Erfahrung so einen hohen Stellenwert einzuräumen? Weil es ja traditionell eigentlich nicht üblich war, darüber zu sprechen. Die Antwort liegt in seiner Biografie. Was ist in der Zeit, als Suzuki aufgewachsen ist, historisch in Japan passiert? Ein ganzes System hat es sich vollkommen verändert. Das heißt, das Tokugawa-Regime, das war 250 Jahren, war das die Herrschaft der Samurai, wo es eine ganz klare Kastenordnung innerhalb von Japan gab, wo die höchste Kaste die Samurai war, also die Krieger, wo der Buddhismus durch die Samurai gefördert wurde. Es war so geregelt, dass jeder Japaner und jede Japanerin Mitglied eines buddhistischen Tempels sein musste. Das heißt, der Tempel hat ihr ausgestellt, dass sie Mitglied im Tempel ist. Es war so eine Art Meldesystem und es war eine Art Ausweis auch für die Person. Das heißt, wenn sie diese Bestätigung von dem Tempel nicht bekommen hat, dann konnte sie bestimmte Jobs nicht bekommen, dann konnte sie nicht reisen, dann wurde sie auf eine Negativliste gesetzt und diese Liste nannte sich Liste der Nichtmenschen. Angefangen hat diese Art von Überwachung damit, dass im 17. Jahrhundert, 1600 sowieso, als die Tokugawa-Samurai in die Macht kamen, damit, dass die Christen, also es gab zu der Zeit ja schon eine christliche Jesuitenmission in Japan, einige dieser lokalen Machthaber sind auch Christen geworden und viele ihrer Bauern und Anhänger sind auch Christen geworden und die Jesuiten haben dann angefangen, Politik in Japan zu machen und das hat natürlich den Herrschern, den Samurai nicht gefallen und damit haben sie alle Christen verfolgt. Folgen lassen und wollten gewährleisten, dass die Tempel dafür zuständig sind, dass jeder der Leute, die im Dorf leben, dass die Buddhisten sind. Also, dass die kein Christ sind. Das war ursprünglich die Idee und dieses Meldesystem hat also sich dann also bis Mitte des 19. Jahrhunderts, als das Tokugawa-Regime abgelöst wurde, gehalten und hat von vielen Japanern eigentlich einen sehr negativen Beigeschmack gehabt. Das heißt, die haben die Tempel auch als eine Art von Überwachung gesehen und die Tempel hatten eine ziemlich große Macht, weil jedes Mitglied eines Tempels war dafür zuständig, dass es erstens seinen finanziellen Beitrag zum Erhalt des Tempels beisteuert. Dann war es verpflichtet, Begräbnisrituale vom Mönch zu bezahlen, wenn jemand stirbt. Und das Mitglied war verpflichtet, Erinnerungsrituale zu finanzieren, und zwar die nächsten 33 Jahre. In der Kosmologie war davon ausgegangen, wenn jemand verstorben ist, dann kann der Mönch noch durch seine Rituale in diesem Zwischentodzustand in den nächsten 33 Jahren das Karma, sprich die angehäuften negativen und positiven Taten, also kann er positiv beeinflussen. Und dafür muss er jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung machen. Und das war natürlich extrem teuer. Die Mönche haben aufgrund dieses Zwangssystems sehr, sehr gut leben können. wenn mein Gedächtnis mir keinen Streich spielt, war 1868 ist dieses System dann zusammengefallen, und zwar auf Druck von außen und auch von Druck von innen. Druck von außen, die Amerikaner haben mit ihren Kriegsschiffen Druck gemacht, die Häfen zu öffnen, und Druck von innen, der Kaiser, der über diese 250 Jahre und eigentlich noch länger keine Macht hatte, hat dann die Macht im Staat wieder übernommen. Einer der ersten Schritte, die der Kaiser unternommen hat, war, die finanzielle Basis der buddhistischen Klöster zu kappen. Das heißt, niemand musste mehr Zwangsmitglied sein. Und damit haben die Klöster erstens ihre Einkommensquelle verloren und zweitens waren die Buddhisten dann sozusagen auf sich selbst gestellt und mussten sich rechtfertigen. Sie sind in eine Lage gekommen, wo sie erklären mussten, warum Buddhismus gut ist oder was an dem Buddhismus gut ist. Und das andere Element, was im Ende des 19. Jahrhunderts uns im Westen auch betroffen hat und was sozusagen auch ein Strukturelement war, war, dass Religion an sich kritisch hinterfragt wurde. Man wollte modern sein und hat dann im Zuge der Modernisierung, also hat man das Christentum in Frage gestellt, sprich alle Irrationalismen in Frage gestellt. Man wollte rational wissenschaftlich die Dinge angehen und damit gab es auch im Westen einen Rechtfertigungsdruck von Religion. Das heißt, diesen Rechtfertigungsdruck in Mitte des 19. Jahrhunderts hatten wir im Westen und hatten wir im Osten. Und das Interessante ist, die Lösung für dieses Phänomen war sehr, sehr ähnlich. Es gab jetzt in den jeweiligen Religionen gab es Personen, die versucht haben, die Religion wissenschaftlich zu orientieren. In Japan war einer der Hauptpersonen, die versucht haben, das Zen wissenschaftlich zu interpretieren, war D.T. Suzuki. Einer, der im Westen versucht hat, diesen wissenschaftlichen Kern von Religion herauszuarbeiten, war der Begründer der amerikanischen Psychologie, William James hieß der. Und der hat 1900, also ich glaube Punkt 1900 oder 1905, so in der Größenordnung, hat er ein sehr berühmtes Buch geschrieben, Die Vielfalt der religiösen Erfahrung heißt das. Da hat er aus Erfahrungsperspektive religiöse Erfahrungen katalogisiert. Dieses Buch von William James war das Ausgangsmaterial, auf das sich D.T. Suzuki bezogen hat, wo er gesagt hat, diese religiöse Erfahrung, die William James in seinem Buch beschrieben hat, da gibt es ein eigenes Kapitel über mystische Erfahrungen, das ist genau das, worum es im Zen-Buddhismus geht. Das war der Konnex. 1893 gab es in Chicago die Weltausstellung und Teil der Weltausstellung war das Weltparlament der Religionen. Und dieses Weltparlament, die hat mal den Anspruch, Weltreligionen darzustellen und haben alle möglichen Vertreter von unterschiedlichen Religionen eingeladen, unter anderem den Lehrer von D.T. Suzuki, das war Soen Shaku. Und das war der einzige japanische Zen-Mönch, der sich bereit fand, auf diese Konferenz zu gehen. Und das hat auch wieder was mit seiner Biografie zu tun, weil der nämlich auch versucht hat, Zen-Buddhismus wissenschaftlich zu interpretieren. Das heißt, der war schon im Westen, hat dort an westlichen Universitäten studiert, war so offen, dass er auch nach Thailand, nach Sri Lanka gereist ist und dort sich den Buddhismus angeschaut hat und ist dann auf dieses Weltparlament der Religionen eingeladen worden und war der Erste, der den Zen-Buddhismus im Westen dargestellt hat. Der Übersetzer, der seine Rede übersetzt hat, das war D.T. Suzuki. So kam D.T. Suzuki als Englischlehrer eigentlich, als Übersetzer in den Westen. Dann gab es im Westen so eine Bewegung, wo man auch versucht hat, das Religiöse an sich zu finden. Einer der maßgeblichen Interpreten dieses Ansatzes war Paul Caruso oder Carus, also wie immer man es ihn ausspricht, also C-A-R-U-S, ein Deutscher, der nach Amerika ausgewandert ist. Der hat im Buddhismus die wissenschaftliche Religion des 20. Jahrhunderts gesehen. Er hat den Suzuki eingeladen, ihm doch bei der Übersetzung von Texten zu helfen. Diese Chance hat D.T. Suzuki genommen und hat dann 10 Jahre in Amerika gelebt. Er war 1905 wieder zurück nach Japan gegangen und hat dann begonnen, Englisch zu unterrichten als Englischlehrer und hat dann begonnen, Bücher über Zen-Buddhismus zu schreiben. Und die Bücher, mit denen er seinen Ruhm begonnen hat, das waren die Essays in Zen-Buddhism und das sind 3 Bände. Alle westlichen Zen-Lehrer dieser ersten Generation beziehen sich alle auf diese Bücher, beziehen sich alle auf die Begegnung mit D.T. Suzuki. Und jetzt kommen wir auf ein anderes interessantes Detail. Wenn man jetzt fragt, wer war eigentlich dieser Suzuki, dann findet man Begriffe wie, er war der erste westliche Zen-Patriarch. Graf Dürkheim nennt ihn einfach nur, er war ein Zen-Meister. Und wenn man die Bücher liest, hat man den Eindruck, es ist jemand, der stellt halt den Zen-Buddhismus so dar, wie er wirklich ist. In Wahrheit war Suzuki kein Zen-Meister. Er hatte nie eine Autorisation, Zen zu unterrichten. 1921 ist er auf eine buddhistische Universität in Japan ernannt worden als Professor für buddhistische Philosophie. Das heißt, er war Englischlehrer und hat lange Zeit Englisch unterrichtet an Schulen und ist dann über seine Publikationen als Philosophieprofessor benannt worden. Außer, dass er bei einem Zen-Lehrer praktiziert hat, aber nie irgendwie selbst Mönch war, nie irgendeine Ausbildung gemacht hat, sprich als Zen-Priester zum Beispiel, und nie als Zen-Meister ernannt wurde. Obwohl er in seinen Büchern über die Essenz des Zen schreibt und maßgeblich unser Bild des Zen-Buddhismus im Westen als auch in der Öffentlichkeit in Japan geprägt hat. Zwei Phasen muss man unterscheiden. Es gibt einmal die Phase von D.T. Suzuki. Er ist 1966 gestorben, also sprich bis in die 60er Jahre, von den 30er Jahren bis in die 60er Jahre. Anknüpfend an ihn gibt es noch so einen Ausläufer, das ist Alan Watts. Manche kennen ihn, hat auch viele Bücher über Zen-Buddhismus geschrieben, war auch kein Zen-Meister. Am Ende seines Lebens ist Suzuki interviewt worden. Eine der Fragen war, er war ja jetzt so viel im Westen, hat so viele Vorträge im Westen auch gehalten, hat so viele Bücher geschrieben, ob er denn den Eindruck hatte, dass irgendjemand im Westen verstanden hätte, worum es beim Zen geht. Und seine Antwort war nein. Am Ende seines Lebens hat er nicht den Eindruck gehabt, dass irgendwie seine Message rübergekommen ist in den Westen. Der zweite Aspekt, der unser Bild maßgeblich von Zen-Buddhismus unterstreicht, ist der Ansatz, den Philipp Kaplow in den Westen gebracht hat. Und das ist der Ansatz, der das Thema Meditation in den Vordergrund stellt. Wobei er ein Element übernommen hat, und zwar dieses Element, dass das Wesentliche des Zen ist die Satori-Erfahrung, also die Erleuchtungserfahrung. Das hat er mit übernommen. Der Weg dahin ist aber über die Sitzpraxis bzw. das Koan-Studium. Und dieses Buch ist 65 rausgekommen, eigentlich fast im Anschluss zu D.T. Suzuki. Das ist eigentlich unser Bild, was unser heutiges Verständnis von Zen maßgeblich mit beeinflusst. Das heißt, Suzuki hat sehr viel über die Erleuchtungserfahrung gesprochen, kaum über Sazen-Praxis, also Sitzpraxis. Das war immer so intellektuell. Ab dem Zeitpunkt von der Veröffentlichung des Buches von Kaplow, der hat also maßgeblich über die Meditationspraxis und die Koan-Praxis geschrieben. Aber hat den Ansatz, das Verständnis, das was im 19. Jahrhundert rausgekommen ist, dass Zen also eine wissenschaftliche Methode oder kompatibel mit Wissenschaft und dass es hauptsächlich um die Erleuchtungserfahrung geht, das hat er mit übernommen in diesem Ansatz, beziehungsweise das haben seine Lehrer mit übernommen. Diese Richtung nennt sich Sanbo Kyodan. Das ist eine eigene Richtung, die erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, 1955, begründet wurde von einem japanischen Zen-Meister, der sich aber von der eigenen Tradition gelöst hat und eine eigene Religion damit begründet hat. Auch hier haben wir nicht die direkte Verbindung mit dem traditionellen japanischen Zen, sondern auch wieder eine Abspaltung davon, die aber, und das ist das Interessante, ich behaupte mal, 80% der Zen-Lehrer im Westen sind Mitglieder dieser Sanbo-Kyodan-Richtung. In Japan hat diese Richtung laut Statistik, ich glaube, 8 Tempel. Das ist winzig klein und der Schwerpunkt dieser Richtung besteht in Laienpraxis. Das heißt, das ist keine Mönchstradition, so wie der traditionelle japanische Zen in Japan ist, sondern es ist eine Laientradition. Insofern ist die von der traditionellen Mönchstradition, so wie sie jetzt auch noch in Japan besteht, nicht wirklich anerkannt. Aber sie hat maßgeblich das westliche Zen kreiert, müsste man fast sagen. Bernie Glassman gehört zum Beispiel auch zu der Linie. Aitken Roshi gehört zu dieser Linie. Maesumi Roshi gehört zu dieser Linie. Viele berühmte Zen-Meister in Amerika.
Shunryu Suzuki auch.
Shunryu Suzuki nicht. Der ist Soto. Insgesamt, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, gibt es 70.000 buddhistische Tempel in Japan. Von denen sind ungefähr 20.000 Zen-buddhistische Tempel. Und von diesen 20.000 sind Pi mal Daumen 15.000 Soto-Zen-Tempel. Das ist die Zen-Richtung, die am stärksten in Japan vertreten ist. Und Shunryu Suzuki gehört zu Soto. Und ungefähr 5.000 Zen-Tempel gehören zur Rinzai-Linie. Von diesen 5.000 Tempeln gehören 3.500, Pi mal Daumen, zum Myoshinji-Stil. Das ist die Rinzai-Linie, wo der Genro dazugehört. Es gibt einmal Klöster und es gibt Tempel. Der Unterschied zwischen diesen beiden Einrichtungen besteht darin, ein Kloster ist eine Mönchsgemeinschaft, in der Regel mit einem Zen-Meister als leitende Figur, und es ist ein Ausbildungskloster in der Regel. Das heißt, da gehen die Mönche hin und machen ihr Training als Priester. Und wenn sie dieses Training abgeschlossen haben, 2 oder 3 Jahre dauert das in der Regel, dann dürfen sie einen Tempel auf dem Land oder der Stadt, wo auch immer, leiten. Was mir wichtig war, war diese 2 Phasen nochmal zu unterstreichen. Erste Phase im Westen war Ditti Suzuki, die Phase 2 ab den 60er Jahren, dann der Ansatz von Sambo Kyodan, ausgehend von dem Buch von Philipp Kaplow. Philipp Kaplow war 10 Jahre in buddhistischen Zen-Klöstern in Japan. Ja, also der wusste, wovon er redet, aus eigener Erfahrung. In Rochester hat er sein Zen-Zentrum begründet und hat ein sehr strenges Zen praktiziert. Danke für eure Aufmerksamkeit.